herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer Special-Folge Lernspiration Deep Dive. Ganz konkret hört ihr jetzt gleich eine Session des letzten Learnspiration Festivals, und zwar die Session Inside Learning Content Creation mit Christina Enderle da Silva und Julia Senna von Neues Lernen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Session. Worum es jetzt in dieser Session gehen soll, ist, sagen wir mal, das Thema Fachjournalismus, Learning, Professional Content Creation und ja, sagen wir mal, das Thema Playbook Learning zusammenzubringen. Ich freue mich nämlich ganz arg, dass Julia Senna und Christina Enderle da Silva da sind. Ich vermute, die muss ich euch eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil Christina ist die Chefredakteurin von Neues Lernen und Julia ist Redakteurin von Neues Lernen. Das ist ja quasi das Fachmagazin für uns Learning Professionals. Und ich hatte vor einer ganzen Weile Christina mal angeschrieben und habe gesagt, wisst ihr, ich finde das so spannend, was ihr macht, also wie ihr Lerninhalte kuratiert, wie ihr die Neues Lernen neu aufgesetzt habt. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir aus eurer Art, also eurer journalistischen Art ans Lernen zu gehen, dass wir da auch als Learning Professionals, wenn wir wirklich daran gehen, Lerninhalte zu konzipieren und zu basteln, dass wir uns da ganz viel mitnehmen können. Und Christina und Julia haben dann erstmal gemeint, naja, aber wir machen halt im Prinzip das, was so in unserer journalistischen Toolbox drinsteckt, und haben das als überhaupt nicht besonders wahrgenommen. Und ich habe dann gesagt, naja, ich finde das wirklich ganz, ganz spannend und ganz besonders, was ihr macht. Und nachdem jetzt, sagen wir mal, auch hier in unserer Community ja relativ wenig ausgebildete Journalistinnen und Journalisten sitzen, ist das doppelt und dreifach spannend, was ihr zu erzählen habt. Deswegen, liebe Christina, liebe Julia, ich freue mich ganz arg, dass ihr heute beim Learnspiration Festival mit dabei seid und uns so ein bisschen ja in euren Redaktionsalltag mitnimmt und mit uns teilt, wie man journalistisch an Lernmedien rangeht. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Conny. Danke für die Einladung. Wir hoffen, wir können jetzt auch wirklich alles erfüllen, genau, was du gerade angekündigt hast. Zum Thema Einblick auf jeden Fall nur das kurz zur Erklärung, dass wir tatsächlich gerade einen direkten Einblick nämlich in unser Podcast-Studio geben. Deswegen nicht sonderlich hübsch, aber praktisch. Und wir haben kurz noch den Kollegen im Hintergrund rausgeschmissen, der noch ein Foto gemacht hat. Aber jetzt sind wir, glaube ich, vorbereitet und sogar fast ganz gut im Bild.
Ne? Ja. Seid ihr. Wir können euch beide total gut sehen und ich freue mich wunderbar, wirklich ganz, ganz arg, dass ihr da seid. Wer ihr seid und wo ihr herkommt, habe ich ja gerade schon ganz kurz angeteasert. Und ich würde gern einmal nochmal euch den Ball zuwerfen und vielleicht könnt ihr in ein, zwei Sätzen berichten, was ist denn die Neues Lernen eigentlich? Für sozusagen all diejenigen so als Elevator-Pitch, die vielleicht damit nichts anfangen können, glaube ich zwar nicht, aber trotz allem, was ist die Neues Lernen und was ist eure Mission?
Chefin darf anfangen.
Wir machen das manchmal nach Hierarchie, manchmal auch nach Alter. Wir haben uns heute geeinigt, wenn wir über unser altes Fachmagazin sprechen, übernehme genau, ich das. Und wenn wir über den Relaunch sprechen und das Neue, übernimmt Julia das. Deswegen würde ich damit einsteigen, wo kommen wir her? Also eben, wir sind beide Fachredakteurinnen in der Haufe Group, wo eben unser Fachmagazin Neues Lernen verlegt wird. Und wir kommen eben von der Wirtschaft und Weiterbildung, wie das Fachmagazin früher hieß und auch schon, ich glaube, als wir relaunched haben, war das knapp 35 Jahre am Markt. Und jetzt sind wir eben Neues Lernen. Und seit dem Relaunch eben sind wir eigentlich mehr als ein Fachmagazin. Wir haben uns erweitert auf verschiedenste Kanäle und arbeiten jetzt da viel stärker crossmedial als früher und bieten aber auf all unseren Kanälen im Endeffekt Fachinhalte für Personal- und OrganisationsentwicklerInnen, für Trainer und Coaches und alle Führungskräfte, die auch im Bereich Weiterbildung, Lernen interessiert sind, weil ganz oft gibt es ja, das muss ich jetzt eigentlich niemandem hier erzählen, gerade in kleineren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen gibt es ja nicht unbedingt die PersonalentwicklerInnen, sondern da machen es viel stärker eben noch Führungskräfte mit, und insofern sprechen wir auch die mit unseren Inhalten an.
Genau, und vielleicht für diejenigen, die uns nicht kennen, was sind die neuen Kanäle? Früher gab es eben in Anführungszeichen nur das Magazin und dann jetzt mit dem Relaunch diesen multimedialen Ansatz. Wir haben da eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, die angedockt ist auch an unser Muttermagazin, sagen wir immer Personalmagazin. Wir haben einen eigenen LinkedIn-Kanal. Dann haben wir diesen Podcast ganz neu gestartet, der alle 2 Wochen erscheint. Und das Ganze ist auch in der App noch abrufbar. Also da bekommt man dann eigentlich alles auf einmal, wenn man mobil mal reinschauen
Genau,
mag.
und wir konzentrieren uns aber beim Podcast normalerweise auf Audio, deswegen mussten wir hier auch kurz das Studio noch umräumen, weil wir das
Genau.
noch nicht auf einen Podcast ausgeweitet haben.
Dann ist das eine Lernpremiere, würde ich an der Stelle
Genau.
sagen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass im Prinzip eigentlich euer Magazin vor dem Relaunch eigentlich quasi klassisch rein Print war und in der Zwischenzeit ihr ganz unterschiedliche Kanäle habt und auch, sagen wir mal, unterschiedlich aktuelle Inhalte in den unterschiedlichen Kanälen transportiert beziehungsweise distribuiert. Es würde mich, bevor wir tatsächlich da mal so ein bisschen reinspringen, eigentlich in dieses cross-mediale Setting, würde mich aber nochmal aus der Vogelperspektive heraus interessieren. Ich nehme euch auf der einen Seite ganz arg als Fachautorität, wirklich auch als wissenschaftliche Fachautorität war, also als Magazin, wo ich einfach weiß, das sind super gut recherchierte Inhalte. Also wirklich, ich würde da das Gütesiegel Qualitätsjournalismus sozusagen draufpappen. Und gleichermaßen habe ich den Eindruck, dass ihr sehr nahbar seid. Und ich finde es ganz spannend, wie ihr das, also wie ihr euch seht. Seht ihr euch tatsächlich eher als so nahbaren Sparringspartner oder eigentlich tatsächlich als diese Fachautorität, als die ich euch wahrnehme? Vielleicht könnt ihr uns da mal noch mal so ein bisschen in eure Gedankenwelt mitnehmen.
Also ich würde sagen, wir nehmen uns schon als Fachautorität wahr, aber ich glaube, wir müssen dann nochmal definieren, was das eben bedeutet, weil du meintest, wissenschaftliche Fachautorität. Also wir sind nicht die WissenschaftlerInnen, die dann diese Daten zum Beispiel erheben, sondern wir arbeiten mit WissenschaftlerInnen zusammen, die Studien publizieren, die dann Beiträge liefern mit vielen anderen Autorinnen aus der Praxis, seien es Berater oder wirklich Organisationspersonalentwickler, die aus ihrer Unternehmenspraxis berichten. Und unsere Aufgabe ist es dann eben sozusagen eher eine vermittelnde Fachautorität zu sein. Das heißt, wir bekommen die Beiträge, wir schauen die uns an, eben wir prüfen auch, wir wollen natürlich da fundierte Informationen im Heft und auf unseren Kanälen haben und versuchen es dann vermittelnd einzuordnen. Also wir bearbeiten ja dann auch die Texte. Wir stellen nochmal Nachfragen an die Autorinnen, wenn da was unklar ist, immer mit der Brille, kann unsere Leserschaft damit was anfangen oder unsere HörerInnen, welche Fragen kommen da wohl auf, was muss man vielleicht noch an Informationen ergänzen oder auch wegnehmen, weil es sonst zu viel ist. Wir haben auch überlegt, Sparringspartner, ob wir das in irgendeiner Form auch sind. Vielleicht sind wir das dann eher für die Autorinnen, die ihre neuen Erkenntnisse oder die Erfahrung aus der Praxis eben verschriftlichen oder in irgendeine andere Form bringen wollen, damit es dann in das Format passt. Also, dass wir dann irgendwie da eher beratend zur Seite stehen, wie man das gut in einen Text packen kann, der dann auch verständlich ist und eben für die LeserInnen auch einen Mehrwert hat.
Ich glaube, man kann auch aus der Perspektive nochmal reingehen, dass wir in unserer Selbstbeschreibung sagen wir auch, wir sind ein journalistisch unabhängiges Medium. Und als Ziel für Journalisten ist ja eigentlich, wir wollen informieren, wir wollen Meinungen, Trends zusammenfassen, einordnen. Und eigentlich ist das Ziel ja, unseren HörerInnen und LeserInnen zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen am Ende des Tages zu treffen, also sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen und dafür eben Informationen zu liefern, die halt eben auch, ja, wie du sagst, so ein bisschen ein Qualitätskriterium journalistisch haben, um eben zu sagen, da wurde prüfend drüber geschaut und um prüfend drüber zu schauen, brauchen wir natürlich die fachliche Expertise, sind aber keinesfalls so tief drin wie irgendeiner von euch heute, sondern haben eben da eher die Vogelperspektive und können eben drüber schauen und auch da nochmal eben uns Wissen einholen. Also wir führen ja viele Gespräche oder auch mal Hintergrundgespräche und fragen mal nach, was ist denn von dem Tool zu halten oder so, wenn wir selbst nicht den tiefen Einblick haben. Also wir sehen uns da eben sehr vermittelnd und aber als jetzt Fachjournalisten brauchen wir natürlich so eine gewisse Grundlage, damit wir wissen, worüber wir sprechen und wie wir es einordnen können.
Das finde ich total spannend. Und jetzt lasst uns mal sozusagen ein Schrittchen weitergehen. Ich finde tatsächlich, also zum einen gelingt euch da alle 8 Wochen, finde ich, ein ganz schönes Brett auf die Füße zu stellen. Und wenn ich mir überlege, was ihr einfach noch nebenbei an Podcast-Vertiefungen, an Beiträgen in der App, im Blog und so weiter und so fort habt, das ist ja wirklich ein eine Masse an Content, die ihr distribuiert und die einfach auch, sagen wir mal, zum einen so zum Oberthema des Heftes passt und dann aber auch jeweils für sich selber eine Geschichte erzählt. Und jetzt interessiert mich natürlich nicht nur aus der Learning Professional Sicht, sondern weil ich ja mit dem Learner Scene selber, sagen wir mal, so eine Mini-Herausgeberin bin. Wie kommt ihr denn auf die Ideen für sozusagen die Ausgaben? Ist das so, dass ihr Anfang des Jahres so ein ganz großes Bigger Picture habt und genau wisst, in welche Richtung das gehen soll? Also wie kommt ihr sozusagen erstmal auf die Themen? Wie wird eigentlich auch so ein Thema heftwürdig? Wie entscheidet ihr das? Und wie geht's dann eigentlich weiter?
Also von so einer Jahresplanung träume ich tatsächlich geheim. Das
Also
würde ich
können
auch
wir uns
ganz
ja mal
gerne.
vornehmen, oder? Wir sprechen jedes Mal im Podcast am Jahresende über Vorsätze. So ein Bigger Picture für 2026.
Ja, es wäre natürlich schön, wenn man es dann sozusagen unterjährig nur noch ein Stück weit abarbeiten müsste. Aber tatsächlich, klar ist für ein Monat, also ein Zwei-Monats-Magazin Aktualität jetzt erstmal nicht der höchste Wert. Da sind wir natürlich mit aktuellen News viel näher am zeitlichen Geschehen. Gleichzeitig versuchen wir schon im Laufe des Jahres mitzukriegen, wo drückt denn gerade der Schuh bei der Arbeit in L&D? Also sei es, dass dann halt Studien rauskamen, die Budgets sinken, da müssen wir natürlich irgendwie drauf reagieren und haben halt da entsprechenden Titelthema dazu gemacht, wie kann man denn PE betreiben mit weniger Budget, was kann man denn da tun? Also wir schauen schon, was tut sich in der Wirtschaft speziell und in den einzelnen Unternehmen und dann natürlich auch heruntergebrochen speziell bei L&D, weil was sind denn da gerade die Herausforderungen, wie können wir denn da unterstützen, wen müssen wir denn dazu mal befragen, wie kann man da Praxistipps zusammenstellen oder auch Debatten weitertreiben, welche Meinungen müssen da vertreten sein. Und daraus entwickelt sich dann so nach und nach eine Heftgestaltung, wobei da meistens so der Fokusbeitrag, die Titelgeschichte drauf einzahlt. Und im Heft selbst versuchen wir halt eine möglichst große Teamvielfalt nochmal mit abzudecken. Also wir haben ganz oft, höre ich von Leuten, die auch mal ein Thema vorschlagen wollen, ja, aber da müssen sie ja gucken, wo das irgendwie reinpasst, damit es dann zum Themenheft passt. Und das sind wir eben nicht. Also wir haben natürlich, wenn wir nur 6-mal im Jahr erscheinen, müssen wir schon gucken, dass wir verschiedene Interessen abdecken können. Und es wird nicht jedes Titelthema interessieren. Der sollte aber im Heftinnenteil schon auch was finden, was ihn speziell interessiert. Und so versuchen wir dann halt im Heft eine größere Themenvielfalt auch darzustellen, was wir natürlich einerseits über die Rubriken machen, dass wir immer Digitalthemen drin haben, immer Führungsthemen und dann eben Entwicklungsthemen. Und da kommen wir auf die Themen auf unterschiedlichen Wegen. Willst du da einsteigen? Das schaust schon so
Aufforderung,
aufgefordert.
nein.
Hör auf.
Ich wollte jetzt eigentlich erzählen, wie es dann weitergeht, wenn alles steht, aber ich kann noch erzählen, wie wir zu den Themen kommen. Du kannst ergänzen, wenn dir noch was einfällt. Also wir machen tatsächlich immer Redaktionskonferenzen, meistens so im dreiwöchigen Zyklus. Da sind dann auch die anderen aus dem Team dabei und dann bringt jeder Ideen ein. Also das sind zum einen Vorschläge, die uns eben sehr explizit erreichen, wenn jemand ein Thema vorschlägt. Das besprechen und prüfen wir dann. Dann sind wir ja viel unterwegs, auch auf Messen, Kongressen, wo wir versuchen aufzuschnappen, was bewegt gerade eben die Szene, was sind die Themen, die wir vielleicht mal aufnehmen sollten. Oder wir hören auch Vorträge und denken, das ist ein super Praxisbeispiel und sprechen die Leute dann direkt an, ob sie mal Lust hätten, das auch zu verschriftlichen. Also das sind ganz unterschiedliche Wege oder wir nehmen auf LinkedIn irgendwelche Debatten wahr. Also wir strecken da überall hin die Fühler aus und besprechen das dann in diesen Konferenzen und müssen dann natürlich auch immer schauen, wie passt das zeitlich in die Ausgabe, bis wann können die Autorinnen das dann auch liefern, für welches Heft ist das relevant. Und so werden dann die Kärtchen verschoben, bis dann irgendwann die Liste voll ist und wir merken, okay, die Ausgabe ist jetzt vollständig und wir können uns ranmachen, die dann auch zu bearbeiten.
Ja, und viele Impulse ergänzen kommen natürlich auch immer mal aus der Wissenschaft, wenn es neue Studien zu was gibt, dass wir da halt natürlich auch nochmal genauer hinschauen und vielleicht versuchen, auch so Ableitungen draus zu ziehen, für die Praxis. Und jetzt war mir noch ein Thema eingefallen, das mir wieder entfallen ist. Ach ja, die Netzwerkpflege, ganz
Ja.
klar. Also eben, wir fahren auch auf Events, um eben in Kontakt zu kommen, um zu hören, was sind denn eure Herausforderungen gerade und da auch wirklich mit der Leser- oder Hörerschaft direkt in Kontakt zu kommen und zu gucken, was wäre denn mal ein Thema. Und da gibt es dann auch manchmal so, ja, Thema X könnt ihr nicht mal was machen zu. Und dann recherchieren wir das halt und schauen, wer da auch die ExpertInnen sind. So entstehen auch Themen.
Also können wir das eigentlich auch hier noch platzieren? Wir sagen das auch oft im Podcast. Also jederzeit können sich alle Interessierten bei uns melden, die Themen auf dem Herzen haben, entweder weil sie sagen, könnt ihr eben vielleicht dazu mal was bringen im Heft oder wir haben selber dazu ein Beispiel oder Praxiserfahrung und würden das gerne für alle anderen teilen. Da sind wir immer super offen und schauen uns das dann gerne an.
Das ist ein sehr guter Pitch. Also das heißt, wenn ihr Themenwünsche habt oder Ideen für Themen, zu denen ihr sogar beitragen könnt, werdet ihr Christinas und Julias Kontaktdaten auch bei den Speaker-Details finden. Geht auf die zwei zu. Ihr habt ja gerade gehört, sie freuen sich.
Drei Vorschläge sind es schon, wenn ich richtig
Echt?
mitgekriegt habe. Sehr cool. Sehr cool. Bin gespannt. Nur nachher gleich mal durch den Chat so ein bisschen hindurch uns lavinieren. Also das heißt, ich versuche das mal ganz kurz für mich so ein bisschen zusammenzudröseln. Auf der einen Seite habt ihr gar keinen so ein riesen bigger picture, sondern ihr schaut einfach auch mit ganz wachem Blick, was passiert eigentlich gerade in der Szene und wozu macht es einfach Sinn, dass wir eine Ausgabe haben, beziehungsweise eher so eine Art Cover-Story, wenn man so möchte. Und darum herum ist aber eigentlich jedes Heft auch so ein buntes Potpourri an Learnspiration. Und sozusagen das Titelthema greift ihr sozusagen in der Titelrubrik und in einer größeren Reportage ja normalerweise auf, richtig? Vom
Nicht
Format
in
her.
Reportage, aber in den meisten Fällen sind es jetzt eher seltener dann auch, Beiträge von einzelnen Unternehmen, also einzelne Cases oder einzelne Fachbeiträge. In den meisten Fällen ist es einer aus dem Team, der es schreibt, also ein Journalist oder ein freier Mitarbeiter, ja.
Genau, und dann
Oder
verschiedene
so ein.
Interviews führt und Stimmen einholt, um
Genau.
dann selber so ein Gesamtbild zu kreieren.
Genau.
Also das heißt, wenn man da jetzt schon mal so ein erstes Learning für uns als Learning Professionals ableiten möchte, dann habe ich gerade mitgenommen, vor allem auch dieses Denken in Rubriken. Also das heißt, dass eigentlich so dieser bunte Blumenstrauß um eben euer Titelthema drumherum, dass der primär dadurch auch rund wird, dass ihr wisst, welche Rubriken und welche Formate ihr im Heft habt und da einfach drumherum auch gestalten könnt. Wie ist das denn? Würdet ihr behaupten wollen, die neues Lernen für sich, also so als Heft oder vielleicht auch als multimediales Produkt, ist ein Lernformat?
Unbedingt. Naja, also so ein bisschen ist es ja schon so gedacht. Also wer das Magazin liest, sollte ja irgendwas Neues erfahren oder einen neuen Impuls bekommen. Es geht ja jetzt nicht um eine didaktisch ausgearbeitete Lerneinheit, aber um eben einen Impuls, den man mitnehmen kann, um Ideen, was man selbst umsetzen könnte im Unternehmen. Insofern würde ich sagen, sind alle Kanäle, also nicht nur das Printmagazin, sondern wirklich alle Kanäle geeignet, um eine Lernerfahrung mitzunehmen. Was vielleicht natürlich, was wir nicht überprüfen können, was schön wäre, wenn das passiert, dass es auch in so einen Lerntransfer und in die Umsetzung kommt. Aber das ist natürlich was, was außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Aber Impulse wollen wir schon setzen.
In unserer Unterzeile steht ja Inspiration für Mensch und Organisation und genau das wollen wir halt sein. Und das wird manchmal ein bisschen praktischer, pragmatischer, wo wir dann auch über einzelne Tools tatsächlich schreiben, die man direkt so anwenden könnte. Manchmal ist es halt eher eine Debatte, die wir darstellen und weitertreiben. Es kann auf unterschiedlichste Weise sein. Deswegen, ja, aber Impulse, Inspiration bieten ist eigentlich das.
Ich habe es tatsächlich deswegen so dezidiert gefragt, weil ich versuche ja mit den Learner-Scene-Ausgaben tatsächlich immer zu einem Thema eigentlich ja drei Facetten zusammenbringen. So dieses, was bedeutet dieses Thema für mich als einzelne Person, dann was für Teams, was können die sich draus mitnehmen und dann auf der organisationalen Ebene und würde deswegen ist behaupten wollen, dass das Learner-Scene schon so gedacht ist, dass es eigentlich zu einem Thema aus diesen drei Perspektiven eigentlich wirklich auch als Lernformat verstanden werden kann. Aber der Ansatz ist halt einfach auch insofern anderer, als dass ich ja sehr viel mehr so playbookiger sozusagen oder magazinisch unterwegs bin und nicht als Magazin, wenn man diese Unterscheidung machen kann.
Ja, tatsächlich versuchen wir das auch immer durch so einzelne Bestandteile als einen Baustein im Magazin. Wenn wir zum Beispiel die Serie zu den Lerntransfer-Tools, wo jedes Mal ein Tool vorgestellt wird, das ist also eben sowas, was ich meinte vorhin, so ganz praktisch, pragmatisch. Und würden aber halt nicht sagen, dass das gesamte Magazin einfach so eine Arbeitshilfe ist, sondern oft stoßen wir damit halt nur Dinge an oder versuchen eben auch aufzuzeigen, wer denn hier ein Experte oder eine Expertin auf einem bestimmten Gebiet ist, sodass man da auch nochmal im Zweifel, wir haben ja auch Buchtipps drin, nachlesen kann oder denjenigen auf, nochmal auf den zukommen kann oder wie auch immer. Also das ist so, wir sind so das Verbindungsglied dazwischen sozusagen.
Das finde ich total, das finde ich geil. Also eine ganz, ganz schöne Subsumption des Ganzen. Also haben wir gesagt, ihr seid einerseits das Bindeglied und auf der anderen Seite Fachautorität. Und ich finde, das ist ja ein ganz schmaler Grat. Ich habe das eingangs schon gesagt. Wie bleibt man, also wie ist man einfach auch grundsätzlich trotz allem nah an seiner Leserschaft? Wie erzeugt man eine Nähe? Und auf der anderen Seite, wie behält man die Seriosität? Und jetzt würde mich, also ich habe eine These, warum ihr das, finde ich, total gut schafft, aber es würde mich total interessieren, ob ich richtig liege. Was sind denn so die Elemente, mit denen ihr spielt, um Nähe zum Leser zu erzeugen?
Also tatsächlich ist es ein Thema, das wir auch nicht nur in unserer Redaktion, sondern auch in unserem Muttermagazin, Personalmagazin immer mal wieder haben, wie wir mehr Einblick auch in die Redaktionsarbeit zu den einzelnen Redakteuren schaffen und dadurch eine gewisse Nähe schaffen. Ich bin jetzt sehr gespannt gleich auf deine These. Ich würde behaupten, dass wir das vor allen Dingen durch den Podcast stärker geschafft haben, da eine Nähe aufzubauen, weil bei einem Printmagazin ist man ja eben der Sender und erstmal außer jedes Schaltjahr inzwischen ein Leserbrief. Kommt da ja, oder ich meine, klar, also Leserbriefe sind natürlich einfach inzwischen ganz, ganz selten, aber da findet ja noch kein Austausch statt. Und da sind wir ja auch wirklich in der Vermittlerrolle und stellen uns nicht so sehr dar. Und auch unsere Position hängen wir da nicht so sehr raus, aber beim Podcast erlebt man uns halt viel stärker so in unserer ganzen Person, wie wir uns auch einbringen. Und das ist auch tatsächlich von uns so gewünscht, dass wir da auch eben als stärker menschlicher oder als Menschen mit eine Rolle spielen, weil sonst könnten wir das ja auch über ein KI-Tool zum Beispiel lösen, kann man ja heute auch tolle Podcasts machen. Und der Unterschied ist eben, dass wir uns da auch ja, authentisch ein Stück weit zeigen und einbringen. Ich glaube, dass dadurch viel mehr Nähe
Ja.
entstanden ist.
Und ich würde noch hinzufügen, dasselbe gilt auch für LinkedIn, also nicht im selben Maß, man hört nicht unsere Stimme und so weiter, aber da tauchen wir vielleicht eher mal durch Kommentare und so weiter auf oder wir ordnen Dinge ein und sind da oder zeigen auch die Redaktionsarbeit über Bilder oder jetzt heute würden wir eben auch ein Bild zeigen von dem, was wir jetzt heute hier mit dir besprechen, wie das Setting ist. Also das ist schon auch ein Teil unserer Arbeit, da ein bisschen mehr Einblicke zu geben. Und ich würde auch noch hinzufügen, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist unsere Netzwerkarbeit. Also wenn wir unterwegs sind, dann ist es auch wahnsinnig schön, inzwischen ganz viele Gesichter einfach auch besser zu kennen. Und dann hat das ja auch manchmal was von einem Klassentreffen, weil man immer wieder dieselben Menschen sieht und sich austauscht. Und dadurch entsteht ja auch diese eben menschliche Nähe. Und aber um das nur noch abzurunden, weil du meinst trotzdem eben auch eine gewisse Distanz, weil wir ja Informationen prüfen, nicht jeden Beitrag einfach gleich aufnehmen, nur weil wir jemanden nett finden. Da ist, glaube ich, dann dieses journalistische Blick und dieser Schlüssel sozusagen das, was es möglich macht. Also wir können menschlich nahbar sein und haben trotzdem die journalistische Brille auf, auch im Podcast, um kritische Fragen zu stellen, weil das eben der Mehrwert ist oder das ist, was wir auch generieren wollen.
Plus zum Thema vor Ort. Also wir bringen uns, glaube ich, auch mehr als früher ein, eben an Events selbst einen Beitrag zu leisten, meistens mit einem Panel, was wir inzwischen halt dann eben auch als Live-Podcast gestalten, aber um einfach auch gerade bei Messen und Kongressen ja eben nicht nur als beobachtender Journalist da zu sein, der dann hinterher darüber berichtet, was passiert ist, sondern selbst Teil des Ganzen auch zu sein und auch da nochmal mit Content beizutragen. Oder auch so Events wie heute.
Genau.
Was ich total spannend fand, war, dass ihr gerade gesagt habt, eigentlich das Magazin selber, das darf sozusagen diese Fachautorität sein und das darf auch eine gewisse Distanz haben und die Nähe entsteht durch euch als Menschen. Im Podcast, in Gesprächen, auf Events wie heute, auf LinkedIn, wo ihr als Menschen auch so mit eurem Sein und euren Ideen und eurer Erfahrung durchscheint. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz zentraler Punkt, den wir uns jetzt auch als Learning Professionals mitnehmen, weil in den allerwenigsten Fällen scheinen wir ja durch unsere Lernformate hindurch und durch die Themen, die wir anstoßen. Ganz häufig geht es ja wirklich um den Inhalt und Und nicht darum, dass wir zeigen, was machen wir eigentlich und was denken wir uns da dabei. Und das finde ich so ein Punkt, den würde ich mir da unbedingt mitnehmen wollen, weil ich den gerade ganz spannend fand. Und es ist aber lustig, weil ich hatte tatsächlich einen anderen Take darauf. Ich
Jetzt sind wir
empfinde
gespannt.
die Neues Lernen tatsächlich auch als ziemlich modern aufgemachtes Fachmagazin. Also ihr seid ja bewusst auch von den Scribbles und den Grafiken ziemlich poppig, ziemlich modern unterwegs. Und also ich finde, so ein Magazin, das macht wirklich Spaß aufzuschlagen. Und ich hätte tatsächlich auch so dieses, es ist eben seriös, aber trotzdem cool in Anführungszeichen. Das hätte ich jetzt auch vor allem durch dieses Design sehr stark transportiert gesehen.
Mal wieder, wie wir
Stark,
Redakteure
ja.
immer nur an unsere Inhalte denken. Der Grafiker, der uns damals extern begleitet hat bei dem Relaunch, wird uns jetzt, glaube ich, voll einen Kopf gegeben, als wir das einfach außer Acht haben,
Genau, das
gelassen
war,
haben.
ja.
Aber genau das, was du beschreibst, war natürlich die Intention beim Relaunch. Also tatsächlich, wer das Fachmagazin Wirtschaft und Weiterbildung vorher noch kannte, das war halt klar. Ganz klar, die Fachautorität, ganz klar, sehr alles strukturiert. Und wir haben dann im Relaunch eben versucht, das Ganze ja ein Stück weit natürlich einfach so moderner zu gestalten, aber auch ein Stück weit menschlicher, auch durch die Bildsprache eben. Die Bildsprache ist viel menschlicher sozusagen geworden. Und das haben wir tatsächlich, es ist sehr schön, dass es bei dir so ankommt und wir das einfach so weggelassen, aber das war tatsächlich Ziel des Design-Relaunches. Das ist ganz richtig, ja.
Freut mich voll, wenn ich gerade zu eurer Erkenntnis beitragen konnte. Nein, aber ich finde tatsächlich, dass es auffällt. Ich bin mal ganz gespannt, wie unsere zuhörende Community, die das heute sieht, ob ihr das ähnlich seht. Also mir fällt das tatsächlich ganz arg auf. Und das heißt, wenn wir da jetzt einfach auch nochmal so in Richtung, was können wir aus dem Journalismus und einfach aus der Art, wie das Magazin macht, mitnehmen, dann ist es neben diesem den Menschen eigentlich in den Mittelpunkt rücken und den zeigen. Und ich meine damit jetzt gar nicht den Lernenden, der steht ja eigentlich immer sowieso im Mittelpunkt, sondern wirklich auch den Menschen, der das Lernen macht, um da einfach eine entsprechende Nähe mit reinzubekommen. Und auf der anderen Seite wirklich eigentlich die Aufmachung eines Lernmediums. Und das ist ja eigentlich klar, dass wir Dinge, die schön sind, die einfach, wo man merkt, hat sich jemand Mühe gegeben mit der Bildsprache, mit der Formsprache. Das ist auch hübsch gelayoutet. Das nimmt man ja viel, viel lieber in die Hand, als wenn man da irgendwie so eine 100.000 Seiten PowerPoint-Präsi-Geschichte sozusagen rangeklatscht bekommt. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche, und es ist vielleicht auch nochmal so ein Stilmittel, das man einsetzen kann oder es eben auch lassen kann, wenn man es möchte. Aber bei mir zieht sich das tatsächlich durch alle Formate und Medien, die ich habe, durch, dass ich immer, also sozusagen, ich bin eine von euch. Ich bin genauso Learning Professional und ich bin sozusagen, ich spreche grundsätzlich entweder von wir, also wie können wir als Learning Professionals mit dem Thema umgehen, oder adressiere sozusagen die Community mit ihr. Also ich bin grundsätzlich immer in der Du-Ansprache unterwegs und eher so in diesem, ich sitze im selben Boot. Und das finde ich ist, gerade wenn man auch nochmal so in Richtung Lernformate denkt, kann das vielleicht auch ein Stilmittel sein, das man nutzen kann, dass man in Verbindung eben mit dieser Menschlichkeit den Menschen zeigen, einfach zeigt, auch ich als Mensch, der jetzt vielleicht gerade ein Lernformat entwickelt hat, ich sitze ja genauso im selben Boot und ich habe das Thema im Zweifelsfall auch, weil nur weil wir im Learning-Umfeld sind, haben wir ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir haben ja durchaus auch alle Lernbedarf. Habt ihr vielleicht abschließend noch so zwei, drei Tipps, von denen ihr sagt, neben dem, was wir jetzt so aus dem Gespräch heraus schon ein bisschen rausgedröselt haben, wo ihr sagt, das sind Themen oder das sind einfach so Hacks und so kleine Dinge, die wir uns mitnehmen können und wo wir als Learning Professionals aus eurer journalistischen Arbeit uns was mitnehmen können, wenn wir selbst wieder in Richtung Lernformate denken?
Also worüber ich jetzt gerade nachgedacht habe, ist jetzt leider kein so ein ganz kleiner Hack, aber als du das eben nochmal so schön zusammengefasst hast, habe ich gedacht, ja, warum haben wir das eigentlich mit unserem Design, mit unserem Layout gemacht? Das stützt ja am Ende immer ein Stück weit den Markenkern. Und ich glaube, viele, die im Unternehmen für L&D die Aufmerksamkeit schaffen wollen, müssten vielleicht auch manchmal drüber nachdenken, was ist denn ihr Markenkern und das dann auch tatsächlich so in Lernformaten auch durchs Design mit einfließen lassen. Also dass man immer wieder erkennt, wer da der Absender ist und welche Menschen da dahinter stehen. Das ist ja jetzt gerade, was so Markenkommunikation bei Unternehmen angeht oder wenn wir uns Recruiting anschauen oder so, die Bilder, die dort verwendet werden, werden ja auch häufig dann in den Lernwelten verwendet, sind aber meistens sehr relativ austauschbar. Also wir haben tatsächlich, wenn ich diesen tieferen Einblick mal kurz geben darf, manchmal das Problem, wenn wir Praxisbeispiele in unser Magazin aufnehmen und dann fragen, gibt es denn aus dem Unternehmen schöne Bilder, wo die Mitarbeitenden auch zu sehen sind, die jetzt halt aber auch mit dem Projekt was zu tun haben. Und dann fragen wir uns manchmal, ist das jetzt ein Stockfoto oder ist das wirklich in dem Unternehmen gemacht? Und genau so sind ja häufig die Bildwelten im Intranet. Also sowohl in den Newsseiten als auch in den Lernwelten. Und vielleicht da dann tatsächlich doch nochmal nicht so wie wir nur an die Inhalte zu denken, sondern auch um das Außen herum und im besten Falle da auch was zu schaffen, was irgendwie auf den Markenkern von L&D dann einzahlt, wäre natürlich ein tolles, aber jetzt kein kleiner, schneller Mitnehmen-Lernhack.
Ich würde vielleicht noch so aus dem journalistischen Handwerk, aber das hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, als großen Tipp mitgeben, weil das auch uns immer wieder hilft, ist wirklich einfach die Perspektive weit zu machen und sich viel auszutauschen. Ich glaube, das lässt sich auch auf das Lernen übertragen. Zum einen für die, die Lernen gestalten, einfach zu schauen, was machen denn andere, weil was wir auch immer wahrnehmen, viele Organisationen haben ja dieselben Probleme, Herausforderungen, auch wenn es unterschiedliche Größenordnungen sind, aber im Kern sind es oft dieselben Dinge. Und dieser Austausch hilft wahnsinnig, einmal für die, die eben Lernen aufsetzen, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, Formate, wie können wir rangehen. Aber auch umgekehrt, um zu identifizieren, was braucht es denn überhaupt? Und das machen wir ja eben auch, um ein Thema anzugehen. Wir schauen in die Wissenschaft, in die Praxis, verschiedene Perspektiven und Stimmen. Und das hilft, würde ich sagen, immer. Und da auch da kann man eigentlich gleich schon mal anteasern. Genau das Thema haben wir nämlich jetzt auch aufgegriffen. Also interorganisationales Lernen. Wie kann man über die Grenzen hinaus eben das Lernen auch fördern? Und das spiegelt sich sowohl in unserer Arbeit als auch im Lernen, würde ich sagen.
Also das ist aber ein gemeiner Teaser für die neue Ausgabe. Wann kriegen wir die?
Am Freitag.
Yay! Sehr cool.
Das ist schon in der App, aber ja.
Wie cool. Und ich glaube, da freuen wir uns alle auf die neue Neues Lernen-Ausgabe. Und ich finde, das waren auf der einen Seite tatsächlich so in Richtung nochmal den Blick weiten und auf der anderen Seite aber auch wirklich nochmal in Richtung Markenkerndenken, zwei echt ganz zentrale Punkte. Und ich glaube, man kann aber auch noch mal, wenn man so ins Kleine geht, kann man auch noch mal so ein bisschen sich was abgucken. Deswegen, ich würde zwei, drei Sachen noch ergänzen wollen und dann lasst uns, damit wir nicht mit wahnsinnigem Versatz dann zu Renate rüber switchen zum Thema Learnfluencer, noch mal kurz auch in die Fragen an euch gucken. Aber wenn ich noch mal ergänzen dürfte aus meiner Perspektive, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist einerseits so dieses darin zu denken, was interessiert gerade die Zielgruppe, was haben die für Themen und die aufzugreifen und auf die zu reagieren. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Rückkopplung auch zum Talk von der Jessie Schlauer heute Morgen, wo es ja auch ganz stark darum ging, wie können wir eigentlich Business Impact kreieren und generieren mit unseren Lernthemen. Das andere war so dieses Thema in Rubriken und einfach auch in kleinen Elementen zu denken. Und da ja tatsächlich auch dadurch in dem Moment diesen Elefantenmagazin in fassbare Häppchen einzuteilen. Dann das Thema Storytelling, das hatten wir ja auch vorhin mit der Jennifer schon ganz stark aufgegriffen. Also es das heißt dann wirklich auch lernen, Geschichten zu erzählen, den Menschen zu zeigen. Und was ich tatsächlich auch nochmal einen ganz guten Punkt fand, war dieses Thema auf ganz klare Sprache zu achten und mit Leitfragen zu arbeiten. Also zu sagen, wir haben eine Leitfrage und anhand derer schauen wir einfach mal, wie können wir diesen bunten Blumenstrauß drumherum sozusagen zusammenbasteln, sodass er ein rundes Ganzes wird. Und was ich auch cool fand, war diesen Gedankengang zu sagen, eigentlich haben wir so ein Reißbrett, so stelle ich mir das gerade vor, also so ein bisschen wie der Teufel trägt Prada, so dieses riesengroße Moodboard. Ich weiß nicht, Christina, ob wenn ich zu dir ins Büro käme, ob das wirklich so aussieht wie bei der Teufel trägt Prada. Aber ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass da einfach riesig groß alle Seiten eures Magazins hängen und einfach auch alle Inhalte und ihr die dann so hin und her schiebt, bis das Ganze rund aussieht. Und ich glaube tatsächlich, auch daraus können wir uns total viel nochmal so in Richtung Storyboarding rausnehmen, dass man sagt, schaut mal, wie das große Ganze aussieht und wie wir die Dinge hin und her schieben müssen, dass am Ende des Tages dann wirklich der Blumenstrauß raus wird, der die Bedürfnisse unserer Lernenden
Die
erfüllt.
Analogie zu Prada klappt deswegen nicht, weil wir alle keine Einzelbüros haben. Aber auf digitalem Wege schieben wir viel durch die Gegend. Also da müsste man sich auf unseren Bildschirm dazuschalten.
Ich
Aber
habe das
danke,
auch.
dass du uns da irgendwie so ein bisschen die Perspektive erweiterst, weil wir,
Ja.
glaube ich, sehr stark irgendwie so eingeschränkt, relativ, wie du am Anfang schon gesagt hast, so geglaubt haben, dass wir gar nicht so viel zur Inspiration in diesem Falle beitragen können und du das irgendwie so schön daraus nochmal ableiten kannst. Also ich glaube, wir sind da irgendwie eingeschränkter in unserer Perspektive.
Man könnte das auch einfach als Understatement formulieren. Ich finde nämlich tatsächlich, man konnte aus unserem Gespräch ganz viel mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit an Ideen, wie man nochmal anders denken kann, anders ans Lernen rangehen kann, anders an Formate rangehen kann. Also mich habt ihr auf jeden Fall learn inspiriert. Und vielleicht für alles Weitere, was wir jetzt nicht mehr schaffen in der Kürze der Zeit, freuen sich Christina und Julia ganz bestimmt, wenn ihr nochmal dezidiert auf sie zugeht. Und ansonsten ist mir jetzt gerade hier aufgefallen, das Thema, nützt ihr ein Framework, mit dem ihr Inhalte filtert? Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, wenn ihr so im Bigger Picture und sozusagen dann auch irgendwie in der Gestaltung des Magazins unterwegs seid, gibt es da irgendwie so ein journalistisches Framework, das man nutzt, wo man sagt, irgendwie so ist ja völlig klar, so strukturieren wir uns das.
Also ich würde sagen, zum Themenfiltern gibt es eben halt, also wir haben unsere Zielthemen, Personal, Organisationsentwicklung, Führung und so weiter. Also wir würden jetzt eben kein Entgeltthema aufnehmen, das machen dann die Kolleginnen. Ansonsten gibt es vielleicht insofern ein Framework, dass wir zum Beispiel bei der Titelgeschichte schon sagen, es müssen zwei verschiedene journalistische Formate sein. Also wir würden jetzt zum Beispiel nicht zwei Interviews in die Titelgeschichte setzen, sondern dann braucht es irgendeinen Beitrag, der das Gesamtbild aufmacht, der verschiedene Stimmen einholt, das Themengebiet sozusagen absteckt und dann vielleicht ein vertiefendes Interview. Also da haben wir schon so Grundideen, wie wir Formate zusammenbringen. Aber so ein ganz dezidiertes Framework, das wir quasi abhaken und sagen, passt, passt nicht, würde ich jetzt eigentlich nicht sehen.
Also wir haken eher so ab, haben wir so möglichst unser Themenspektrum abgedeckt über das ganze Magazin hinweg und haben wir eben verschiedene unterschiedliche Darstellungsformen auch. Und da haben wir natürlich so ein bisschen das journalistische Framework für, welche Darstellungsform nutzt man für welchen Inhalt. Also wir würden jetzt nicht über eine Studie nur ein Interview führen, weil sich das einfach mit Datenfakten nicht gut vermitteln lässt. Da braucht man auch eine Grafik daneben. Bei einem Interview klingt mehr Meinung durch, klingt mehr Mensch durch. Dafür nutzen wir dann wieder ein Interview. Also da gibt es eben dieses journalistische Framework. Oder bei einer Reportage, wir haben ja zurzeit eine Reportageserie im Heft, jedes Mal über Lernen in der Transformation, wo eine freie Mitarbeiterin von uns auch wirklich ins Unternehmen fährt. Und da ist uns halt wirklich wichtig, diese Perspektive von den Einzelnen vor Ort zu transportieren, deswegen da eine Reportage. Also das haben wir halt so
Ja,
als
so eine
journalistisches
Tiefe,
Framework
ja.
außenrum, genau. Und ansonsten sind es natürlich auch ein Stück weit Aktualitätskriterien. Passt das Thema gerade in die Zeit? Und praktischer Nutzen, bringt das jemandem was, das zu lesen? Sollte halt möglichst gegeben sein. Ich glaube, das sind so die, ja.
Rahmenbedingungen,
Ich hoffe, das
ja.
beantwortet das.
Ich fand das tatsächlich gerade total erhellend, weil, wie ihr gerade sagt, nicht für jedes Thema bietet sich jedes Format gleichermaßen gut an. Und deswegen fand ich tatsächlich auch gerade diese Unterscheidungen, was ist ein Interview, was ist eine Reportage, wie baut man es auf, total spannend. Und wo steckt einfach auch Meinung drin, wo darf sie faktisch nicht drinstecken? Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Dann habe ich hier eine Anmerkung, Link zur App bitte. Die haben wir in den, ich wollte gerade schon sagen, in den Show
Oh,
Notes. Natürlich haben wir sie
no,
nicht in den Show Notes, sondern in den Infos zu Christina und Julia bei den Speaker Details. Und dann haben wir hier noch zwei Fragen, nämlich einmal, und vielleicht kann man die sogar miteinander matchen. Wie glaubt ihr, dass sich das Lernen in den nächsten 5 Jahren verändern wird? Und wie beeinflusst KI das Lernen von morgen, vielleicht auch von heute, aus eurer journalistischen Perspektive heraus?
Ist natürlich ein Thema. Eigentlich haben wir gedacht, vielleicht sprechen wir vorher auch schon direkt darüber, über Auswirkungen von KI, weil wir das natürlich aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits die Auswirkungen von KI auf die Arbeits- und Lernwelt. Und da haben wir natürlich auch schon sehr, sehr viele Gespräche geführt im Podcast fürs Heft, Beiträge und so weiter. KI als Lernbegleiter, ist es vorstellbar? Wenn ja, wie? Was kann uns die KI alles abnehmen, wenn es eben darum auch geht, Content herzustellen, Content auch zu kuratieren? Und da kommen wir dann zu sprechen auf die zweite Perspektive von uns, dass natürlich KI auch den Journalismus beeinflusst und inwiefern setzen wir KI in unserer Arbeit ein? Und da sind wir tatsächlich auch noch nicht zu einem, ich meine, zu einem finalen Schluss kann man da eh nicht kommen, weil sich ständig alles weiterentwickelt. Aber da sind wir zum Beispiel im Moment tatsächlich redaktionsübergreifend dran zu erarbeiten, welche Arbeitsprozesse wir künftig über eine künstliche Intelligenz vor allen Dingen beschleunigen können. Aber dieser große Faktor, dass am Ende ein Mensch da sein muss und drüber entscheiden muss und auch nochmal rausfiltern muss, was ist jetzt korrekt, was nicht, der wird weiterhin Bestand haben. Und so verfolgen wir das Thema eigentlich auch genauso für L&D, welchen Wert der Mensch beim Einsatz von KI auch weiterhin haben wird.
Genau, ich würde das tatsächlich auch analog setzen. Es kann natürlich viele Arbeitsprozesse erleichtern, wenn da Lernempfehlungen erstellt werden, wenn es individualisiert werden kann. Aber ganz ohne den Menschen beim Lernen geht es, glaube ich, nicht. Wir hatten ja auch neulich den Podcast bei der ZPE mit der Anne Burmeister, die auch meinte, die Studien zeigen, Menschen lernen immer noch gerne von Menschen. Und das ist schon auch was, was wir mitgenommen haben, was überhaupt nicht ausschließt, die KI gewinnbringend einzusetzen. Aber ich glaube, es wird ein Ineinander bleiben und man muss aushandeln, wo die KI den Mehrwert bringt.
Und ich finde, das ist eine total gute Zusammenfassung insofern, als dass sie dieses Thema Menschlichkeit, das ihr vorhin als so ein Kerncharakteristikum von Neil eingebracht habt, was das nochmal total gut aufgreift. Weil in dem Moment, wo ich so viel das automatisieren und sozusagen verschnellern kann, ist ja den menschlichen Take darauf zu haben und auch für uns jetzt als Learning Professionals, uns sozusagen unseren Take zu zeigen, finde ich nochmal viel, viel wichtiger, als er vorhin schon war. Und deswegen, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt durch den Chat und auch hier durchs Board. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal fragenlos glücklich. Habt ihr ein abschließendes Statement, das ihr noch gerne mitgeben möchtet oder irgendetwas, wo ihr sagt, es wäre euch wichtig, es noch zu teilen?
Habe nur eben gerade kurz einen Gedanken gehabt, weil du hast, glaube ich, tatsächlich eben auch Nele gesagt, kann das sein? Ich weiß nicht, ob wir das auch so gemacht haben, aber wir bezeichnen ja intern neues Lernen, kürzen wir immer als Nele ab. Das zeigt, glaube ich, auch, wie stark menschlich wir unser eigenes Produkt wahrnehmen. Also wir sprechen immer, wir müssen noch was, ein Thema für die Nele suchen. Und ich glaube, ja, also tatsächlich den Menschen in den Vordergrund rücken ist auch unser Anliegen in dem Sinne, dass wir immer versuchen, die Menschen in L&D weiter voranzubringen und in ihrer Arbeit zu unterstützen.